Wir wechseln hier aus dem tagesaktuellen Programm in unsere Spezialnachrichten und die sind am heutigen Mittwoch, dem 7.12. die Mediennachrichten, zu denen ich alle Hörenden ganz herzlich begrüße. Das ist der Sendeplatz, an dem wir immer blicken auf aktuelle mediale Diskurse, Kuriositäten aus der Netzwelt und was man sonst noch alles mit Medien verbinden kann. Heute wollen wir einen Blick mal ins tagesaktuelle Geschehen werfen tatsächlich und da mal an zwei aktuellen Beispielen gucken, wie das tagesaktuelle Geschehen von Medien aufgenommen wird, aber auch wie Medien darauf Einfluss nehmen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Wenn man das dann abends mal um 20 Uhr doch hört, wenn man den Fernseher einschaltet, dann denkt man ja eigentlich, dass da eine sachliche Berichterstattung zu erwarten ist mit international relevanten Themen, die da behandelt werden. Es gibt ja aber heutzutage auch solche, die dann, wenn sie die Tagesschau gucken, gleich an Lügenpresse denken und dafür Begründungen sehen, da wo keine sind. Neuerdings sagen das aber auch nicht nur eine ganze Menge ZuschauerInnen oder NutzerInnen sozialer Netzwerke, sondern sogar andere Medien behaupten das mehr oder weniger offensichtlich von der Tagesschau. Was ist da passiert? Nämlich hat die Tagesschau über etwas nicht berichtet. Und zwar über den Mord an einer Studentin in Freiburg. Da hat der Eklat aber noch gar nicht angefangen. Das hat nämlich niemanden gestört, als über diesen Mord nicht berichtet wurde. Als bei der Tagesschau dann aber der Fall auch demzufolge nicht weiterverfolgt wurde und auch nicht darüber berichtet wurde, dass ein 17-jähriger Geflüchteter aus Afghanistan als Verdächtiger festgenommen wurde, da löste das plötzlich einen Sturm der Empörung aus. Das ändert ja natürlich alles, wenn man dann so einen als Tatverdächtigen hat. Die Entscheidung, darüber nicht zu berichten, die wurde dann zum linkspolitischen Gutmenschen-Statement ernannt. Dabei scheint es nicht so zu sein, dass ein Großteil der Menschen jetzt zu der vermeintlichen Erkenntnis gekommen sind, dass die Lügenpresse ihr Hauptquartier in der ARD hat. Vielmehr scheint es so, als ob Mensch sich darin die eigene verschobene Weltansicht der Medien explizit begründet sehen will. Jedenfalls sind Vorwürfe gegen die ARD da oft so übertrieben formuliert, dass man bei einem Großteil nicht an ein gesundes Hinterfragen des Öffentlich-Rechtlichen denken kann.
Hoffentlich wacht jetzt auch der letzte Gutmensch auf. Das ist erst der Anfang. Wer jetzt noch bestreitet, dass Willkommenskultur tödlich ist, muss sich nach seinen Motiven fragen lassen. Unsere Politiker lernen nichts dazu.
Das sind Reaktionen, die dann auf die Festnahme eines tatverdächtigen 17-jährigen afghanischen Geflüchteten kamen, der die Studentin ermordet haben soll, die in Freiburg gestorben ist. Und weil die ARD darüber nicht berichtete, wurde die auch mit Kommentaren solcher Art konfrontiert. Und die gerade vorgelesenen waren verglichen mit manchen anderen noch relativ harmlos. Dabei scheint die Erklärung der redaktionellen Entscheidung der ARD in diesem Fall doch ganz schlüssig, weil der Mord keine große politische oder gesellschaftliche Relevanz hatte, abgesehen davon, dass es sich natürlich um ein schreckliches Verbrechen handelt, ist es ein regionales Thema für das Gebiet Freiburg. Und in der Tagesschau wird sowieso so gut wie nie über einzelne Mordfälle berichtet. Es ist aber wohl doch offensichtlich, warum so viele den Fall in der Tagesschau sehen wollten, weil der mutmaßliche Täter ein Geflüchteter ist. Obwohl das keinerlei tiefere Erkenntnisse oder politische Relevanz aufweist, nichts, was man daraus ableiten kann oder wodurch man auf anderes schließen kann. Geflüchtete sind ja eine Gruppe, die eigentlich schon genug stigmatisiert und diskriminiert ist. Und wenn ein Mitglied dieser Gruppe ein Verbrechen begeht, wird das sehr, sehr schnell verallgemeinert. Über einen Mord an einer jungen Frau durch einen Geflüchteten, der ohne überregionale Relevanz ist, in so einem prominenten Format wie der Tagesschau zu berichten, das würde also nur noch mehr Vorurteile schüren und Leute aufhetzen. Und vielleicht wurde das auch deshalb nicht getan, vielleicht auch aus den Begründungen, die sowieso schon offensichtlich sind. Nicht darüber zu berichten, scheint ja aber leider auch nicht so ganz funktioniert zu haben. Dass jetzt die Lügenpressevorwürfe kommen, ist zwar nicht nachvollziehbar, aber leider keine so große Überraschung angesichts der Kommentarkultur im Netz und dass rechte sogenannte Nachrichten-Internetseiten das für sich nutzen wollen und daraus irgendwelche ekligen Annahmen über die Kultur von Geflüchteten machen, war erwartbar. Da wird dann zum Beispiel suggeriert, dass Einwanderer aus muslimischen Ländern Sexualmorde begehen, weil es Teil ihrer Natur oder Kultur seien und dass das nicht verschleiert werden solle. Sehr unschön, man kann schon sagen hässlich, aber auch nichts wirklich Neues. Aber das Magazin Der Stern schoss dann doch den Vogel ab. Die stellte nämlich nicht nur die redaktionelle Arbeit der Tagesschau als vollkommen unkompetenter, sondern rechtfertigte auch noch die Lügenpresse-Vorwürfe, die da einige im Netz gemacht hatten.
Der Fall habe eher regionale Bedeutung. Zudem gelte bei dem noch minderjährigen Verdächtigen der besondere Schutz von Jugendlichen, schrieb die in Hamburg ansässige Redaktion von ARD aktuell am späten Samstagabend in einem Facebook-Kommentar. Das ist völlig absurd. Sollte die Nachrichtenredaktion der Tagesschau wirklich zu dieser Einschätzung gekommen sein, hat sie ihren Job verfehlt. Der Fall der getöteten Studentin beschäftigt seit Wochen nicht nur die Medien im Süden der Republik, sondern ganz Deutschland. Für diese Erkenntnis ist nicht mal journalistisches Gespür gefragt. Ein Blick ins Internet hätte genügt. Das Hamburger Abendblatt, die Berliner Zeitung, die Lübecker Nachrichten und selbst österreichische Medien hatten über den Fall berichtet. Ob es Unvermögen der Redaktion oder ein falsch verstandenes Verständnis von Täterschutz war, so oder so ist das Verschweigen eine der wichtigsten Nachrichten des Tages, eine Fehlleistung der Tagesschau. Sie setzt sich damit dem Vorwurf der Lügenpresse aus und dieses Mal nicht ganz zu Unrecht.
Das schrieb der Stern in einem Artikel. Der Stern, der wohl der Ansicht ist, besser die Relevanz von Meldungen einschätzen zu können als die Tagesschau. Merkwürdig, dass da gesagt wird, dass das Thema so prominent ist, sogar ganz Deutschland bewegt. Ich persönlich habe davon letzte Woche bis zu diesem Shitstorm gegen die Tagesschau wenig mitbekommen, bis gar nichts. Vielleicht habe ich es aber auch überlesen, weil ich es einfach nicht so relevant fand. Der Stern bezeichnete es aber als wichtigste Nachricht des Tages, diese Festnahme des Verdächtigen im Mordfall der Freiburger Studentin. Das sei wohl viel wichtiger als Italien vor dem Referendum oder das Vorrücken des syrischen Militärs in Aleppo. Das waren nämlich die Themen, die am Samstagabend um 20 Uhr statt dieser genannten Nachricht im Ersten behandelt wurden in der Tagesschau. Wenn man sich diese Vorwürfe gegen die Tagesschau durchliest oder anhört, entkräften sich die meisten da eigentlich auch schon gut selbst. Aber die Tagesschau ignorierte diese Lügenpresseanschuldungen nicht, sondern bezog dazu ausführlich Stellung. Beziehungsweise tat das Kai Kniffke, Chefredakteur von ARD aktuell und somit auch der Tagesschau und der Tagesthemen. Der reagierte auf Facebook auf die Kommentare.
Weil die Reaktionen so intensiv waren und so zahlreich waren, haben wir uns entschlossen, dass wir heute einfach das Thema nochmal mit Ihnen gerne diskutieren würden. Insofern, ich versuche so viel wie möglich jetzt zu beantworten und freue mich einfach darüber, dass wir auch in den Austausch treten können. Bei aller Kritik, die wir uns auch mit Recht auch gefallen lassen müssen. Aber das Mindeste, was Sie von uns verlangen können, ist, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Und die Diskussionsbeiträge von NutzerInnen von Facebook waren da dann doch oft auch sehr redundant. Meistens ging es da um Vergleiche, dass man da Vergleiche zieht von Nachrichten, die ja vielleicht weniger oder genauso wichtig wären wie dieser Mord in Freiburg und das, über die berichtet wurde. Das reichte von Fukushima über Köln, Silvester bis zur US-Wahl, bei der US-Wahl sogar mit dem Argument, dass ein Menschenleben da doch viel wichtiger sei, ohne zu berücksichtigen, was bei solchen Ereignissen auf dem Spiel steht. Kai Kniffke bezieht sich da, um dem entgegenzutreten, auch immer auf die gesamtpolitische und gesellschaftliche Relevanz, die die Tagesschau mit ihrer Themenwahl abdecken will.
Matthias Fiedler schreibt, Einzelfall, nicht relevant, aber wenn vor der Hintertüre einer Moschee ein Feuerwerkskörper angezündet wird, macht man daraus eine Bombe und berichtet überregional. ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Für wie blöd haltet ihr denn die deutsche Bevölkerung? Wir halten unsere Nutzer, unsere Zuschauerinnen nicht für blöd. Ob wir alle Latten am Zaun haben, das müssen andere entscheiden. Nur nochmal, es gibt unterschiedliche Phänomene. Und das Beispiel, das Matthias Fiedler beschreibt, dass wir über Brandanschläge berichten, hat einfach den Grund, dass sich hier hinter ein gesellschaftlich breites Phänomen verbirgt, nämlich dass es Fremdenfeindlichkeit in diesem Land gibt, über die man auch berichten muss, die man auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Deshalb berichten wir darüber und ich glaube schon, dass wir dazu auch die Verpflichtung haben.
Kai Kniffke sagt das und positioniert sich da zu den Vorwürfen, die gegen die Tagesschau da vorgeworfen wurden. Ein etwas absurderer davon, der aber von mehreren Seiten kam, bezieht sich darauf, dass ja das ZDF am gleichen Tag darüber berichtet habe und dass das Thema dann also doch relevant sei. Die ARD hat sich hier wohl einfach unfähig gezeigt, das zu erkennen.
Für das ZDF kann ich nicht sprechen und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen in Mainz könnten sehr, sehr gut begründen, warum sie am Samstag sich für eine Berichterstattung entschieden haben. Ich kann nur für uns sagen, für uns gelten sehr, sehr klare Standards, journalistische Standards, die eben so sind, dass wir sagen, es geht um die Relevanz für eine gesamte Gesellschaft. Und danach wählen wir aus und deshalb hat diese Tat und deshalb auch die darauf folgende Festnahme des Tatverdächtigen nicht Eingang in unsere Berichterstattung gefunden. Wir haben schon verdammt hohe ethische Standards, die im Übrigen bestimmt auch das ZDF hat, dass wir auch versuchen, würdevoll umzugehen, auch mit dem Opfer. Über das ist mein Eindruck, im Moment gerade ein bisschen zu wenig gesprochen wird. Über diese tote junge Frau, über dieses Leben, was da ausgelöscht worden ist, auch der gegenüber haben wir eine Verantwortung, auch deren Würde müssen wir achten. Und deshalb, nein, ich glaube nicht, dass da das ZDF anders ist. Nur das ZDF hat sich an der Stelle, glaube ich, einen Tick weiter für den Gesprächswert dieses Themas entschieden. Und ich sage nochmal, das hätte man wirklich gut machen können. Das ist eine Begründung, die durchaus tragfähig ist. Wir haben das für uns intensiv geprüft, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass bei uns dieser Gesprächswert dieses Themas eben nicht ausreicht.
Dabei ist ja eigentlich auch der Vorwurf, dass ARD im Vergleich zum ZDF darüber nicht berichtete, widersprüchlich mit Argumenten, die sonst da gekommen sind. Wenn man denn behauptet, das Öffentlich-Rechtliche unterschlage solche Informationen, um die politische Meinung zu manipulieren, dann hätten ja weder ARD noch ZDF über den Mord an der Studentin in Freiburg bzw. über die Festnahme des mutmaßlichen Täters berichten können. Jedenfalls beweist das dann wohl, dass nicht die gesamte redaktionelle Arbeit der Lügenpresse von der Antifa und der Amadeo-Antonio-Stiftung überwacht wird. Ein Vorwurf, der da tatsächlich auf Facebook kam. Die Tagesschau, die hatte ja zu diesem Zeitpunkt meiner Ansicht nach eigentlich nicht notwendig, beziehungsweise hätte es nicht machen müssen, sich zu rechtfertigen, denn sie hat ja nichts falsch gemacht. Allerdings würde man, wenn man auf diese Vorwürfe nicht eingehen würde, noch mehr diese Vorwürfe schüren und dann auch noch die Leute in ihrer Ansicht bestätigen, die denken, ARD aktuell würde gerne irgendetwas unter den Teppich kehren. Deshalb ging die Redaktion auch noch einen Schritt weiter. Der Mordfall wurde doch noch in das Fernsehprogramm der ARD aufgenommen. Aber nicht als bloße Berichterstattung des Mordes, sondern unter dem Fokus des aktuellen Konfliktes, der hier gerade beschrieben wurde, der sich entsponnen hat. Denn inzwischen ist es ja doch irgendwie zu einem überregionalen, nationalen Thema avanciert.
Dass wir jetzt darüber berichten, liegt daran, dass der Fall nun eine politische Dimension bekommen hat. Das Opfer wird dabei ebenso von einigen Seiten instrumentalisiert wie der mutmaßliche Täter. Und im sonst so beschaulichen Freiburg ist die Welt, auch jenseits dieses Falles, alles andere als in Ordnung. Daniel Hechler.
Es liegt ein Schatten über Deutschlands Sonneneck. Freiburg, einst Zentrum der Anti-AKW, der Frauen, der Friedensbewegung. Bis heute prägt ein linksliberaler Geist die Studentenstadt. Einige hier fürchten nun um eben dieses Klima, andere geben sich trotzig.
Die blicken weiterhin positiv und es bleibt eine weltoffene Stadt.
Ich bin nicht geneigt, die Flüchtlinge jetzt gleich unter einen Topf zu setzen.
Und Genau von solchen Stimmen wurde dann die Meinung eingefangen und in dem Bericht geht dann nochmal die Sendung Tagesthemen auf die eskalierte Situation im Netz ein und bettet diese in die gesamtpolitische Lage ein. Denn das, was der Tagesschau gerade passiert ist, ist dann ja doch wieder relevant vergleichsweise, denn das Misstrauen in Medien und die Lügenpressevorwürfe sind ja bezeichnend für das aktuelle gesellschaftliche Klima hierzulande. Und an alle, die denken, die ARD sei eine Gutmenschenpropaganda, keine Sorge, linkspolitische Berichterstattung sieht da noch ein bisschen anders aus.
Am vergangenen Wochenende machte ein Artikel aus dem Schweizer Magazin Das Magazin Facebook Karriere. Titel des Artikels: Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Der Untertitel: Der Psychologe Michael Kosinski hat eine Methode entwickelt, um Menschen anhand ihres Verhaltens auf Facebook minutiös zu analysieren und verhalf so Donald Trump zum Sieg. So also der Text und der Untertitel, in dem es um die angebliche Einflussnahme einer Big-Data-Firma namens Cambridge Analytica geht, der zurückblickt auf die US-Wahl. Media.de antwortete daraufhin ein paar Tage später mit dem Artikel Karriere einer linken Verschwörungstheorie, die angebliche unheimliche Macht der Algorithmus-Alchemisten von Cambridge Analytica. Laut media.de schüre der Artikel aus dem Magazin Ängste vor vermeintlich allwissenden Algorithmus-Alchemisten, greift aber viel zu kurz, wie auch weitere kritische Anmerkungen im Netz zeigen. Worum geht es überhaupt in dem Artikel? Kurz gesagt geht es in dem Text Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, halt aus dem Schweizer Magazin, darum, dass der US-amerikanische Psychologe Michael Kosinski eine Methode entwickelt hat, Erkenntnisse der Psychologie, der Datenanalyse und des Zielgruppentouching so effektiv zu kombinieren, dass extrem genau und auch detaillierte Persönlichkeitsprofile von Netznutzern und Vorhersagen über deren Verhalten möglich sind. So bedient man sich hierfür der sogenannten Psychometrie, manchmal auch Psychographie genannt. Das ist der wissenschaftliche Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen zu vermessen. Zwei Psychologen waren in den 80ern der angebliche Nachweis gelungen, dass jeder Charakterzug eines Menschen sich anhand von 5 Persönlichkeitsdimensionen messen lässt, den sogenannten Big Five. Zum einen wären da die Offenheit, also wie aufgeschlossen sind sie gegenüber Neuem, dann die Gewissenhaftigkeit, wie perfektionistisch sind sie veranlagt, dann die Extraversion, wie gesellig sind sie, die Verträglichkeit, wie rücksichtsvoll und kooperativ sind sie und der Neurotizismus, also sind sie leicht zu verletzen. Anhand dieser 5 Dimensionen könne man relativ genau sagen, mit was für einem Menschen wir es zu tun haben, also welche Bedürfnisse und Ängste dieser Mensch hat und aber auch, wie er sich tendenziell verhalten wird. Platt gesagt, erlaube dieses Datenmodell Werbebotschaften statt Demografie basiert auf größeren Gesellschaftsgruppen, also Frauen, Afroamerikaner, mittelalte Männer zum Beispiel, ganz gezielt auf Individuen mit speziellen Vorlieben auszusteuern. So könne man beispielsweise vorhersagen, dass Leute, die eine Vorliebe für amerikanische Autos haben, eher Trump-Wähler sind. Männer, die die Kosmetikmarke MAC auf Facebook liken, seien wahrscheinlich schwul und so weiter und so fort. Soweit so banal. Das Problem sei lange Zeit die Datenbeschaffung gewesen, denn zur Bestimmung musste man einen komplizierten, sehr persönlichen Fragebogen ausfüllen. Dann kam jedoch das Internet und Facebook und Kosinski, so das Magazin. Trumps Team habe sogar eine spezielle App zur Verfügung gestellt bekommen, die es Wahlkämpfern erlaube, festzustellen, wer in einem Haus wohnt, wo sie klingeln können und was diese Leute für Vorlieben haben. Auf diese Weise habe das Trump-Team mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand seine Anhängerschaft extrem effizient mobilisieren können. Die Geschichte im Magazin liest sich flott, stellenweise wirkt sie eher wie eine düstere Science-Fiction-Story. Vor allem aber wird nicht klar, worin jetzt genau der Unterschied der Methoden von Cambridge Analytica zu herkömmlichen Touchtings oder auch Filterfunktionen, wie sie zum Beispiel der Social Graph von Facebook ohnehin bietet, jetzt liegt. Stattdessen wird reichlich nebulös die Angst geschürt, die Datenzauberer von CA könnten demnächst Front National in Frankreich oder auch die AfD in Deutschland auf ähnliche Weise mit zum Wahlerfolg verhelfen wie Trump. Es gab aber zum Glück relativ schnell auch kritische Stimmen zu dem Text. So wiesen viele darauf hin, dass die Rolle von CA bei der Brexit-Wahl deutlich kleiner war, als im Artikel zum Beispiel dargestellt wurde. Der Digitalberater Jens Scholz erklärt in seinem Blog, dass menschliches Verhalten keineswegs so einfach vorherzusagen ist, wie es Firmen wie CA, deren Geschäftsmodell übrigens das Verkaufen solcher Prognosen ist, und der Magazinartikel es vorgaukeln. So sagt er:
Wie kommen Menschen immer wieder auf die irgendwie religiös-mathematikhörige Idee, dass man menschliches Verhalten derart leicht kategorisieren, vorhersagen und dann sogar steuern könnte? Selbst auf dem Finanzmarkt, der viel mathematischer und in weniger Dimensionen funktioniert, hat man bewiesen, dass eine egal mit wie vielen Daten unterfütterte Vorhersage kein bisschen genauer ist als eine Vorhersage, die auf reinen Zufallszahlen basiert. Man braucht ein magisches Weltbild, um an eine Formel zu glauben, die mathematisch das Wort errechnet, das man einem Menschen sagen muss, damit er plötzlich und willenlos seine Meinung ändert. Viele B-Movies der 50er leben von diesem Gedanken. Denn man glaubte schon mal daran, dass eine extreme politische Idee irgendwelche Zauberkräfte hatte, die Menschen zu willenlosen Anhängern macht. Damals war es der Kommunismus.
Dass sehr viele Menschen, die sich eigentlich dem gebildeten und auch aufgeklärten Milieu zurechnen, ohne weiteres hinterfragen, bereit sind, teils abenteuerliche Thesen zu verbreiten, weil sie trefflich ins eigene Weltbild passen, riecht das nicht irgendwie nach Verschwörungstheorie? Sagt zumindest media.de, nur dass das Weltbild und die Verschwörungstheorie hier ausnahmsweise mal nicht rechts sind, sondern technologiekritisch und eher links. Aber eine Verschwörungstheorie bleibt für media.de eben eine Verschwörungstheorie. Die Tageszeitung Taz gibt ebenfalls ihren Senf dazu und meint, die Datenanalysemodelle von Cambridge Analytica mögen noch so gut sein, sie bringen doch nur die Seiten in jemanden zum Klingen und verstärken nur die, die ohnehin bereits angelegt sind. Eine politische 180-Grad-Wende herbeizuführen ist schon kniffliger. Belege dafür, dass Cambridge Analytica tatsächlich gelungen ist, datengestützt besser zu verstehen, unter welchen Umständen und vor allem wann genau Unentschiedene ihre politische Position ändern, wären wohl nicht zu erkennen. Dass Trumps Kampagne gezielt Clinton-Unterstützer herauspickte und sie gezielt mit gekauften Facebook-Posts von den Ohren fernzuhalten versuchte, sei wohl beunruhigend, laut der Taz. Nur sei es nur allzu verführerisch, daran zu glauben, weil es eben auch entlastend ist, Datenanalysten zu den Schuldigen für die Wahl von Trump und allen anderen politischen Übeln dieser Tage zu machen. Denn hat man sie ausfindig gemacht, darf man aufhören, über alle anderen Gründe für seinen Wahlsieg nachzudenken. Es mag vielen, die Trumps Wahl für unbegreiflich halten, einleuchtend erscheinen, dass es so war. Wahrscheinlich ist die Antwort aber noch viel komplizierter.
Andrea hat sich ja mit dem Big Data Phänomen beschäftigt, das ja die Berichterstattung verschiedenster Medien in letzter Zeit geprägt hat. Irgendwann ist es ja hier aber auch genug der tagesaktuellen Thema. Der Dezember ist jetzt schon eine Weile angebrochen, heißt also, Weihnachten steht in diesem Kulturkreis eigentlich schon fast direkt vor der Tür. Die Zeit, zu der man völlig den Kopf verlieren muss, Wham in Dauerschleife hört und natürlich die Zeit, die den sinnlosen Konsum auf die Spitze treibt. Denn Weihnachten ist ja vor allem super von Geschenke her. Und den Auftrag, das zu befördern, nimmt Radio Korax sehr ernst. Wir nehmen uns hier mal eine Auszeit von dem kritischen Hinterfragen der Gesellschaft und Politik und wenden uns wichtigeren Dingen zu. Meine Kaufempfehlung nämlich als Geschenke für die Liebsten dieses Jahr: die Jingle Cats DVD. Richtig gehört. Fans der winterlichen Katzen, man kann das auf DVD erwerben. Und alle, die die Jingle Cats noch nicht kennen, sind zu beneiden, denn sie können diesen erleuchtungsgleichen Moment noch zum ersten Mal erleben. Natürlich sind die Jingle Cats jedes Mal wieder eine Offenbarung, no Christmas pun intended, aber diese Mischung aus Unglauben und schierer Freude ist unbezahlbar. Ersteres verflüchtigt sich bei mir langsam, der Begeisterung tut das aber keinen Abbruch. Wir hören hier gerade die Jingle Cats mit ihrer Adaption vom Blumenwalzer. Yeah. ist ja jetzt schon ein bisschen klassisch. Manche mögen ja auch eher die hippen neuen Weihnachtslieder. Dafür haben die Jingle Cats natürlich auch was im Petto. Jingle Cats, die sind ja schon Lebkuchen für die Ohren und Glühwein fürs Herz, aber das Beste verpassen die HörerInnen ja leider gerade, und zwar die Musikvideos. Glanzleistungen der Videobearbeitung, unglaublich originell zusammengestellt. Da können sich dann die Katzenköpfe beim Miauzen drehen, Weihnachtsmützen tragen, während sie auf Wolken im Schnee schweben, und sogar die kleinen Kätzchen können dabei Trompete spielen, und sogar der Mond ist eine Katze. Absolut sehenswert. Vor allem halt Katzen, ne? Katzen und Weihnachtslieder, wer kann da noch widerstehen? Und weil ja vielleicht nicht alle, denen man mit den Jingle Cats zum Fest eine Freude machen will, einen Internetzugang haben, Omi, Opi, Uronkel, Urtante, die Jingle Cats gibt's ja jetzt auch auf DVD, Blu-ray und CD auf jinglecats.com. Zum Beispiel die Blu-ray kostet statt 40 Euro jetzt nur noch 35. Wer da nicht zuschlägt, hat wohl einfach das System nicht verstanden. Alle anderen können sich die Videos aber glücklicherweise auch auf YouTube ansehen und sich noch mehr in diese Jahresendstimmung hineinsteigern. Soweit hier die Mediennachrichten, eingebettet im tagesaktuellen Programm vom Pi-Radio-Verbund und Radio Korax. Wir wechseln dann gleich wieder in das jeweilige Magazin, das gerade läuft. Die Mediennachrichten kann man heute hören in allen drei tagesaktuellen Magazinen. Nächste Woche hören wir uns am Mittwoch um die ähnliche Zeit wieder. Und damit verabschieden sich hier die Mediennachrichten.